Herzlich willkommen bei Psychopferd und Spitzensportler, der Podcast, dem Pferde vertrauen. In dieser neuen Folge begrüßen euch wieder die wundervolle Kathi Dannreuther.
Hallo und schön, dass du da bist.
Und Marianne Kugelhör. Wir sind ausgebildete Trainerinnen nach Timo Ameroso. Unser Fokus, der Körper, die Psyche und das, was dazwischen oft verloren geht, echte Bindung. Heute sind wir wieder nicht allein, sondern haben gleich zwei ganz tolle Menschen bei uns. Und zwar die liebe Manuela Karasch und ihre wundervolle Tochter Laura. Wir freuen uns riesig, dass vor allem auch die Manu als Trainerkollegin heute mit uns dieses Gespräch führt und uns auch einen tieferen Einblick gibt, wie sie selbst zur Methode von Timo Ameroso gekommen ist, was sie persönlich antreibt und warum sie ihr Wissen jetzt als Ausbilderin an andere Menschen weitergeben möchte. Wir freuen uns auf ein spannendes, inspirierendes Gespräch und heißen Manuela und Laura ganz herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo, vielen Dank.
Hallo ihr beiden. Ja, wunderschön, dass ihr da seid. Einen schönen guten Morgen, dass ihr euch am Samstagmorgen die Zeit nehmt.
Vielleicht starten wir einmal ganz vorne. Liebe Manu, wie bist denn du eigentlich bei den Pferden gelandet? War das bei dir auch schon so als Pferdemädchen von klein auf oder wie bist du aufs Pferd gekommen?
Genau, ich habe mit 14 angefangen zu reiten. Und das zog sich dann durch, bis ich dann angefangen habe, mich nicht mehr aufs Reiten, sondern auf die Psychologie zu konzentrieren. Zwischendurch gab es sicherlich hier mal da Pausen, klar, aber ja, seit Jugendlicher bin ich an Pferde gebunden. Ja, sehr gebunden. Genau, so fing das alles an.
Ja, und Manu, wie bist du denn dann aber letztendlich beim Timo gelangt? Da hat ja immer jeder eigentlich eine spannende Geschichte, wie er da hingekommen ist.
Ja, eigentlich war ich das nicht, sondern meine Tochter. Meine Tochter hatte ein Mädelswochenende und die anderen haben gefeiert und Laura hat geguckt, wieder fest im Sattel und war so gefesselt, dass sie sich das angeguckt hat und von dem an hat sie viel darüber gesprochen, was sie alles gesehen hat. Ja, dann fingen wir an, die Bücher zu kaufen von Timo, Seitenblicke und zum Aufgeben ist es zu spät. Und daraus konnte sie dann hat sie auch die Bücher gelesen. Ich habe das da noch gar nicht gemacht, sage ich ganz ehrlich. Sie hat dann die Bücher gelesen und hat mir dann immer wieder gesagt, ja, genau, jetzt weiß ich, warum das Pferd so reagiert. Ah ja, genau, und das probiere ich mal aus. Das, was da drinnen steht, das probiere ich mal aus. Ich hatte dann zu Weihnachten, hatte ich ihr dann einen Workshop geschenkt bei Timo, weil er zufälligerweise bei uns bei Berlin einen Workshop gegeben hat. Ja, und da ging es dann bei mir los mit der Faszination, wie die Pferde auf ihn reagieren. Was er eigentlich dort gemacht hat, also so dieses Tiefgründige, was wir dann in der Ausbildung gelernt haben, das hatte ich da noch gar nicht so verstanden. Ich habe nur gesehen, er macht irgendwas und die Pferde reagieren entsprechend. Was heißt entsprechend? Also reagieren so sanft auf ihn. Ja, das hat mich so sehr beeindruckt. Und dann sind wir im Jahr darauf, sind wir dann zu Timo persönlich gefahren. Wir haben dort einen Termin gebucht und haben dann mit ihm gesprochen und haben ihm erzählt, wie unglücklich wir eigentlich sind auf unserem Reiterhof, weil wir einfach mal nicht wahrgenommen wurden. Wir haben gesagt, schaut mal hin, dieses Pferd, da stimmt irgendwas nicht, das hat dies, jenes, das.
Verarscht dich nur.
Ja, also wir wurden überhaupt nicht für voll genommen. Und das hat uns schon traurig gemacht. Letztendlich hat sich immer herausgestellt, dass irgendwas mit dem Pferd ist. Und da habe ich für mich gemerkt, hier muss noch mehr dahinter stecken. Also hier muss noch mehr dahinter stecken, als nur, ich sattel jetzt das Pferd, springe rauf, reite, hopse wieder ab und das war's. Ja. Also Pferde zeigen so viel und die Menschen nehmen das gar nicht wahr. Das habe ich in dem Moment gemerkt. Und da dachte ich mir, nee. Ich bin dann auch sehr oft runtergefallen. Das sollte offenbar auch so sein, dass ich gesagt habe, nee, jetzt Schluss mit Reiten. Ich möchte jetzt gerne wissen, was das Wesen Pferd ausmacht.
Mhm. Ja. Aber heißt es, du hattest da zu der Zeit schon eigenes Pferd immer oder hattest du Reitbeteiligungen oder?
Nein, das war auch so. Wir haben an dem Hof, wo wir geritten sind, haben wir gefragt, ob wir eine Pflegebeteiligung haben könnten bei einem Pferd. Ich hatte mich auch für ein Pferd interessiert, was sehr schwierig war. Also von seiner Art her. Da wollte ich eine Pflegebeteiligung. Und dann haben die sofort das abgebügelt und haben gesagt, ihr habt keine Ahnung. Also ihr könnt das überhaupt nicht und das geht nicht. Ja, und es kamen immer so Sachen, die uns immer weiter runtergedrückt haben und wo wir dann gesagt haben, Mensch, lass uns doch mal zu Timo fahren. Vielleicht hat er eine Idee, wie wir anders mit den Pferden umgehen können, so dass man uns besser wahrnimmt. Mhm. Und Timo sagte dann, ich sehe nur eine Lösung für euch, kauft euch ein eigenes Pferd. Und da haben wir damals noch eigentlich erst ein Stück weit belächelt, weil wir ja immer noch in dieser Bubble drinne waren. Na, wir und ein eigenes Pferd geht gar nicht, weil wir ja keine Ahnung haben, ne? Und so weiter. Ja, und wie es denn so ist manchmal, wir sind ja dann auf einen anderen Reiterhof gegangen. Und da war auch eine Stute, die habe ich kennengelernt. Da hieß es, geht mal die und die Pferde holen und guckt mal, ob ihr Coco bekommt. Und dann habe ich gefragt, wieso, was ist denn mit Coco? Na, die rennt immer weg auf der Koppel. Mhm. Und dann sind wir auf die Koppel gegangen und dann bin ich zu Coco hin und hatte sie am Halfter. Ich sag ja, ich habe sie und nu. Und dann haben bloß alle gerufen, festhalten, festhalten, festhalten. Ja, und das, ne, dann den Strick ran ans Halfter. Und so habe ich Coco kennengelernt. Und ich habe dann aber auch gesehen, wie sie eben halt wegrennt auf der Koppel, mit Ohren anlegen, mit Beißen, mit Treten. Und eines Tages hieß es dann, das war, glaube ich, im Oktober wurde es verkündet, Coco soll verkauft werden, weil sie nicht mehr schultauglich war. Ne? Mit ihrem Wegrennen, auch beim Putzen, Beißen, Treten. Und dann hat damals unsere Freundin zu uns gesagt, na, ist doch ganz klar, ihr kauft Coco. Ihr habt Timo, ihr kriegt das hin, das wird. Und so war es dann auch. Im Dezember 22 haben wir uns dann unsere Coco gekauft.
Mhm. Okay. Okay.
Und sind froh und glücklich, und dass wir sie haben. Und daraufhin, ja, folgte ja dann auch schon die Ausbildung zur Psychologie.
Mhm. Ich würde gerne da früher noch mal einsteigen. Bei der Geschichte auch von der Coco, ja, von eurer ersten Stute, die lief ja dann im Schulbetrieb.
Ja.
Wie lang lief denn die im Schulbetrieb? Weil Schulpferde sind natürlich auch immer, sag ich jetzt mal, schon an hohen Stress und vielen, ja, nenne es mal Umwelteinflüssen durch die verschiedenen Schüler und Reiter ja ausgesetzt. Also, und das heißt, es macht ja definitiv was mit Pferden. Also, was waren die Geschichte von der Coco vielleicht noch?
Ich weiß gar nicht, wie lange sie letztendlich im Schulbetrieb lief.
8 Jahre.
8 Jahre?
Acht Jahre.
Vorher hat sie noch einen Fohlen bekommen, wurde dann danach noch eingeritten, leider um einen Dammriss, wie wir im Nachhinein erfahren haben. Und so viel wurde uns leider gar nicht so offenbart. Das kam immer alles so danach, Stück für Stück. Ich habe sie nur halt kennengelernt als für mich damals, naja, wie soll ich denn das sagen, mit ihrem Beißen, Treten. Ich bin ehrlich, ich hatte Angst vor ihr. Als es dann hieß, ihr kauft dieses Pferd, ich bin ja dann noch, hatten wir sie da schon mit dem Biss?
Nein, da hatten wir sie noch nicht.
Ich bin aufgestiegen und beim Nachgurten hat sie Mama halt voll gebissen, ne? Und ich dachte mir, um Gottes Willen. Und ja, also so habe ich sie kennengelernt und in Erinnerung damals. Für mich ist sie jetzt mittlerweile, aber wenn ich zurückblicke, habe ich das Gefühl, es ist ein anderes Pferd. Das ist nicht sie. Also man versteht sie, man kann mit ihr kommunizieren. Und wenn ich dann immer so an die Coco von damals denke, ist es für mich, wie gesagt, nicht mehr dasselbe Pferd. Ich habe das Gefühl, wir haben ein anderes Pferd jetzt. Ich sage, man sagt doch schon gar nicht mehr Coco zu ihr, ne, sondern einfach nur Mäuschen. Das ist so, sie reagiert auch meistens nur noch auf Mäuschen.
Man muss wirklich sagen,
was sie für einen Wandel hingelegt hat.
Sie hat wirklich sehr, sehr viel durchgemacht. Sie, wie gesagt, mit 3 Schulen und Fohlen bekommen, dann ganz viele Jahre mit einem Dammriss unterwegs gewesen, wurde auch geritten. Sie kam mit einem Sattelzwang, kam sie bereits schon zum Schulbetrieb. Und
das wurde uns auch im Nachhinein erzählt.
Genau.
Wir selber können es nicht beurteilen, weil wir sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht kannten. Aber als wir sie schon hatten, kamen halt Leute auf uns zu und haben gesagt, sie kam schon mit dem Sattelzwang hierher. Da hat sie schon gebissen.
Genau. Und so wurde sie auch weitergeritten. Und man hat es beobachtet, dass sie sehr stark reglementiert wurde, wenn sie gebissen hat oder wenn sie beißen wollte. Auch nur bei einem kleinen Anzeichen von ihr wurde sie schon reglementiert und wirklich stark reglementiert. Der Zustand von ihr psychisch und auch physisch hat man gesehen, wie der sich verschlimmert. Also sie hat wirklich eine Menge durchgemacht, und dass sie da so stark traumatisiert ist durch den Menschen, muss man ganz ehrlich so sagen, dass sie dann streckenweise so reagiert, ist, sag ich immer, hat absolut seine Daseinsberechtigung.
Es gab im Schulbetrieb, muss man ehrlich dazu sagen, zwei Mädels, die richtig gut mit ihr klargekommen sind, die auch sehr traurig darüber waren, dass sie dann verkauft wurde. Man muss aber auch dazu sagen, diese beiden Mädels haben sie nicht reglementiert. Also die haben einfach Coco genommen, wie Coco ist. Und das waren dann auch so mit für mich in meinen Augen die einzigen beiden, wo ich gesagt habe, die waren fein zu ihr. Ja, muss man leider so sagen.
Ohne da jetzt irgendwen in Schutz nehmen zu wollen, muss man ja trotzdem natürlich diese Schulbetriebe an sich ja auch als ein Unternehmen sehen. Und die haben ja auch einfach einen riesigen Druck. Die müssen wirtschaftlich sein. Die haben genauso Personalmangel und ja auch diesen ganz hohen Sicherheitsaspekt. Das sind ja Leute, die keine Ahnung von Pferden haben, die das lernen wollen. Und dann ist natürlich ein Pferd, was beißt. Klar wird das erstmal versucht, so im Zaum zu halten, dass du es trotzdem halt benutzen kannst, weil die Ressourcen ja auch einfach nicht vorhanden sind. Also du musst ja mit dem arbeiten, was du hast. Und da ist jetzt die Frage, ne, wie man da ansetzen kann, dass es einfach gar nicht zu diesen Situationen kommt. Also wie könnte man hingehen, dass solche Situationen gar nicht aufkommen, dass Pferde einfach von Anfang an besser darauf vorbereitet werden?
Im Dezember war ich auf einem Reiterhof gewesen in Berlin. Da waren 12 Reitschüler und sie wollten mehr über das Verhalten der Pferde lernen. Das fand ich schon mal unwahrscheinlich interessant und war auch sehr stolz darauf, dass die Kinder daran interessiert waren, die Verhaltensmuster von den Pferden zu lernen, zu erkennen und sich das dann auch selbst erklären zu können, was die Pferde jetzt dort machen und warum sie es machen. Das fand ich sehr beeindruckend. Die Kinder wussten auch so viel. Ich habe dann immer so Fragen gestellt, was meint ihr, warum das Pferd das jetzt so macht? Und sie wussten das. Sie kannten zum Beispiel auch die Schutzreflexe von einem Pferd. Auch die kannten sie. Und es wäre wirklich schön, das wäre so der Ansatz, was du gerade sagtest, Kathi, dass man vielleicht mehr mit den Schulkindern arbeiten könnte und erklärt, warum das Pferd so reagiert. Und dass man bei einem Pferd mit einem Sattelzwang vielleicht doch anders vorgeht. Dass sie natürlich den Betrieb aufrechterhalten müssen, das ist klar. Nur bringt es ja nichts, wenn man sich dann ein neues Pferd kauft und alles wieder von vorne beginnt und auch dieses Pferd nach 3 Jahren nicht mehr reitbar ist. Ich finde, das kann nicht der Weg sein. Das kann nicht das Ziel sein. Sondern da sollte man wirklich eine andere Lösung finden. Schon vorher darauf eingehen. Schon vorher gucken. Vielleicht ist ja auch einfach mal, vielleicht passt der Sattel nicht. Das war unter anderem bei Coco auch so. Man musste den Sattel, um den rauf zu kriegen, musste man den auseinanderbiegen, um den rauf zu kriegen. Und mit so einem Sattel wurde sie geritten.
Dann dachten wir, dann holen wir jetzt halt auch noch einen neuen Sattel. Und ich kam mit diesem Sattel angelaufen und der sagt, kannst umdrehen. Sie vom Weiten schon, dass der nicht passt. Das war dann halt, wie wir ihren Sattel gezeigt haben. Also der war viel zu klein.
Ja, da kommt ja ganz viel zusammen. Gell? Also wie ihr sagt, also dass das Pferd, wenn das auf der Weide schon vor uns flüchtet, wenn wir mal da in der Reitschule bleiben, dann hat sie körperlich ja wirklich ganz schwere Probleme gehabt. Ein paar Sattel draufkommt, der wo halt abartige Schmerzen verursacht, was ihr gleich bestätigt bekommen habt vom Sattler auch. Und wenn man einen Sattel auseinanderreißen muss, dass man überhaupt draufkriegt, das sagt ja auch schon einiges aus. Ja. Und das Pferd dann erstens mal einen Sattelzwang entwickelt, ist ja irgendwie vorprogrammiert. Und wenn man dann ja sich aber draufsetzt und reitet, das kann ja fürs Pferd nur eigentlich ein Albtraum sein. Also es hat Schmerzen und es ist für die Psyche ja auch Wahnsinn. Also wenn man das sich einmal vorstellt, finde ich, unverantwortlich, ein Pferd mit einem Sattelgurt, mit einem Sattelzwang überhaupt zum Reiten. Das ist meine Meinung. Und ich finde, also das wäre ja mal so Grundvoraussetzung, finde ich, dass man das überhaupt wahrnimmt und dem Pferd daran überhaupt einmal raushilft. Also das ist für mich so ein Punkt, da bin ich raus. Und natürlich, ja, das ist ein wirtschaftlicher Betrieb und ich glaube, da geht es einfach ganz viel auch um Wertschätzung. dem Pferd gegenüber, dass man halt dann einfach für eine Reitstunde mehr bezahlen darf. Punkt. Ich meine, das ganze Leben wird ja an sich teurer, wenn man mal überlegt, wie viel Geld man für einen Urlaub ausgibt, wie viel Geld man für Handy, für Technik ausgibt, für irgendwelche Streamingdienste, für Essen gehen, für Kino, für Party machen. Es kostet ja alles so viel Geld. Und dann muss man halt einfach mehr in eine Reitstunde investieren als, sag ich mal, Konsument oder als Eltern und weiß aber dann, dass das Kind auch einen tollen und einen, ja, einen guten Umgang mit dem Pferd ja auch lernt, das, wo ihr auch sagt, wo die Kinder ja eigentlich grundsätzlich, glaube ich, schon viel offener wären wie wir Erwachsene. Oft, weil wir ja durch unser ganzes Glaubenssystem und was wir halt so eingetrichtert kriegen, 10, 20, 30 Jahre lang, sind wir ja total voreingenommen und Kinder sind ja dann noch viel offener eigentlich. Von dem her finde ich das super cool, wenn ihr da den Weg auch geht und das den Kindern da schon ein bisschen näher bringt. Das finde ich sehr beeindruckend und toll für euch.
Für Kinder ist es auch viel einfacher, Veränderungen entgegenzunehmen oder anzunehmen. Ja. Erwachsene, die dann ja auch sagen, ja, ich reite schon seit 30 Jahren und ich mache das ja schon immer so. Dieses schon immer so ist ja dann auch schon 20 Jahre.
Ja, nur weil man es aber immer so macht, heißt es ja nicht, dass es so richtig ist.
Und ich habe eben halt auch vollstes Verständnis dafür, dass wenn man was schon 20, 30 Jahre macht, dass es sehr schwierig ist, da jetzt mal umzudenken, da jetzt einfach mal anders heranzugehen, da jetzt die Pferde in dem Fall mit anderen Augen zu sehen und anders hinzuschauen. Das verstehe ich. Das ist für Kinder natürlich einfacher, ne? Die haben gerade mal angefangen, wurden gerade mal herangeführt an Pferde und ich denke, dass es bei ihnen einfacher ist, ihnen aufzuzeigen, Mensch, schau mal mit anderen Augen hin. Ne? Nicht so, wie du es in den letzten 2 Jahren gemacht hast oder in den letzten paar Monaten, sondern einfach mal anders hinschauen.
Und da ist ja das Problem auch wieder, dass das halt bei manchen die letzten 20 Jahre super funktioniert hat. Also da darf man sich ja auch wieder die Frage stellen, warum funktioniert es denn trotzdem? Und aber viele Pferde sind einfach nicht so stark ja wie eure Coco. Also die hat ja im wahrsten Sinne des Wortes gekämpft bis zum Schluss. Es gibt ja viele, die dann halt einfach aufgeben und nur noch funktionieren.
Das habe ich mich ehrlich gesagt auch immer gefragt. Also sie hat wirklich gekämpft. Sie hat immer gekämpft. Sie hat nie aufgegeben. Sie hat immer gezeigt, nein. Und sie hat immer, sie ist quasi wie in ihrem Kampfreflex stecken geblieben. Möglicherweise wird sie hier und da auch mal in den Todstarreflex gefallen sein, dann vielleicht beim Reiten. Weil beim Reiten hat sie nichts gemacht. Sie hat nicht gebuckelt, sie hat nichts, gar nichts. Also deswegen war sie ja auch so beliebt, weil man sie ja so schön reiten konnte. Aber sonst hat sie mit aller Macht gekämpft.
Ja.
Da staune ich wirklich drüber. Sie ist eine Kämpfernatur. Jetzt war sie ja zweimal in der Klinik, da hat sie uns auch gezeigt, dass sie eine Kämpfernatur ist.
Wir haben ja damals, als wir sie denn hatten und wir den Weg mit Timo gegangen sind, und man muss ja auch sagen, es wurde besser. Klar hatten wir auch Rückschläge, wo es auch wieder schlimmer wurde. Aber letztendlich, sie ist zum Beispiel jahrelang auf der Koppel weggerannt und zu uns kam sie. Wir konnten ohne Strick mit ihr auch von der Koppel gehen. Und sie ist bei uns geblieben, sie ist nicht weggerannt. Und wir konnten uns dann aber leider auch anhören, wenn diesem Pferd mal etwas passiert auf der Koppel, wird die euch jämmerlich eingehen. Oder man hätte euch dieses Pferd niemals verkaufen dürfen. Und letztendlich hat sie uns selbst auch in der Klinik überrascht, die Ärzte überrascht, wie wahnsinnig gut sie dort, also klar hat, sie ist Coco geblieben, ja, sie hat gezeigt, mir gefällt das hier nicht, was ihr macht. Aber die Tierärzte waren selbst erstaunt und haben gesagt, wenn man zu ihr lieb ist, dann ist sie auch zu einem lieb zurück. Sie hat einfach nur Angst vor den Menschen, sie hatte schlechte Erfahrungen und das merkt man. Aber wenn man mit Ruhe und Geduld mit ihr umgeht, hat das dort alles super geklappt. Sie hatte eine Zahn-OP in 4 Sessions, dann hatte sie eine Kolik, dann hatte sie einen Futterball und sie hat das alles mit Bravour geleistet. Auch die Tierärztin ist beeindruckt von ihrer Entwicklung. Sie hat uns ja nun am Anfang kennengelernt mit ihr und begleitet uns immer noch und sagt auch, das ist Wahnsinn, wie Coco sich entwickelt hat, einfach.
Ja, sie hat auch gesagt, egal was ihr macht, macht das weiter so. Also es funktioniert, es ist super. Ja, sie ist auch begeistert über die Entwicklung von Coco. Es war ja eine Sedierung bei ihr absolut nicht möglich. Sie hat den Tierarzt damals regelrecht angegriffen. Und das war wirklich eine ganz furchtbare Situation. Und mittlerweile ist es so, dass unsere Tierärztin ganz normal an sie herantreten kann.
Man muss auch dazu sagen, dass sie in dem Falle, was man jetzt beobachten kann, nicht massiv in eine Totstarrreflex fällt. Also sie ist immer noch, es ist immer noch ein Ohrenspiel, sie ist immer noch anwesend. Klar hat sie Angst in dem Augenblick, aber es ist halt damals, wie gesagt, mal gar kein Rankommen. Da bevor sediert mit einer Spritze oder mit einer Paste und wollten dann sedieren und selbst dann war kein Rankommen möglich. Und jetzt mittlerweile kann man an sie herantreten, mal richtig gut, mal etwas schlechter. Aber wir haben ja auch selber gute und schlechte Tage oder je nachdem, wie wir uns fühlen. Und aber es ist halt ein himmelweiter Unterschied.
Ja. Ich finde, da steckt jetzt ganz viel drinnen, was ihr gesagt habt. Also erstens mal, wenn die Tierärzte das so merken, ist das ja, finde ich, eine krasse Bestätigung von dem, also wie sie sagt, egal was ihr macht, ich habe es keine Ahnung, aber macht es weiter, weil es funktioniert, ist ja ein wahnsinniges Lob für euch und eine Anerkennung und zeigt einfach nur, dass die anderen, die wo da irgendwie so einen Schwachsinn geredet haben, einfach faktisch Unrecht haben, erstens mal. Und dass das in der Klinik natürlich angebracht ist, dass man mit dem Pferd, sag's mal, nett und ja, vorsichtig halt umgeht, ist ja auch klar. Weil wenn jetzt ich ins Krankenhaus komme, dann ist es auch ein Unterschied, ob die Ärzte und die Pfleger irgendwie nett zu mir sind oder ob die total rüpelhaft oder aggressiv mir gegenüber sind und total genervt sind und also so in dem Stress festhängen. Das ist ja für uns Menschen schon so. Und wir können ja aber wieder mit den Ärzten reden. Also wir können ja sagen, okay, ich habe jetzt die Schmerzen und der Arzt erklärt mir, warum er das macht und warum das wichtig ist, aber mit einem Pferd kann man de facto halt einfach nicht sprechen. Und das heißt, die Coco weiß ja dann nicht, was passiert jetzt mit mir. Das ist ja nochmal krasser wie bei uns Menschen. Und wir können es ja eigentlich schon nachvollziehen, wenn man mal ehrlich ist. Genau, also finde ich ganz toll. Das mit den Vorwürfen, was ihr euch ja da oft anhören durftet, hat ja wahrscheinlich auch, sag jetzt mal so, seine Spuren hinterlassen hinsichtlich als Trainer das Ganze weitergeben, oder Manu, wie war denn das für dich damals?
Dieser Satz, man hätte euch diese Pferde nicht geben. Wir haben ja zwei Pferde, es kam ja dann noch einer dazu. Sie ist auch schwierig und da hieß es dann, man hätte euch diese Pferde als Anfänger niemals geben dürfen. Und ich hatte aber gesagt, dass ich eine Ausbildung gemacht habe in der Psychologie und habe trotzdem diesen Satz gehört. Mhm. Und da muss ich sagen, da muss ich natürlich auch noch an mir arbeiten. Das hat mir natürlich wehgetan in dem Moment und ich konnte es auch nicht verstehen. Und zumal ja die sichtbare Veränderung direkt auf der Koppel stand.
Ja.
Daher konnte ich diese Aussage nicht nachvollziehen. Mhm. Mittlerweile ist es aber so, dass ich mit solchen Aussagen doch ganz gut umgehen kann. Ich weiß, was ich mache. Ich weiß, was ich will. Ich weiß, was mein Ziel ist. Und dabei bleibe ich auch. Meine Tochter hat das mal so schön gesagt, wir bleiben uns treu.
Ja.
Und wir bleiben uns treu und daran halten wir auch fest und da weichen wir auch nicht ab. Und wir möchten jedem sehr, sehr gerne helfen, der auch mit seinem Pferd einen anderen Weg gehen möchte, der Bindung aufbauen möchte vom Pferd zum Menschen. Das ist ja unser Ziel.
Also ich glaube, das hat einfach ganz oft so einen schlechten Touch, wenn man so hört, die machen jetzt Pferdepsychologie. Ich glaube, viele können damit einfach nur nichts anfangen. Und ich glaube aber, durch dieses Vorleben und einfach, jetzt blöd gesagt, beweisen, wie du sagst, das Ergebnis steht ja auf der Koppel, schwarz auf weiß oder weiß auf grün, in eurem Fall jetzt die Coco ist ja weiß. Das ist der beste Weg, dass man die Menschen da immer mehr abholt. Und ich glaube schon, das ist auf dem richtigen Weg, so wie es der Timo auch sagt. Man merkt ja, dass wir immer mehr werden. Und ich glaube, da einfach durchhalten ist unser aller Devise und einfach wie ein Leuchtturm irgendwie vorscheinen für andere. Oder Kathi? Hast du deinen Impuls für uns?
Ja, das war jetzt auch mein Gedanke. Auch dieses, ihr habt ja kein Medical Training oder Wettraining oder ich weiß ja nicht, wie das jetzt alles neudeutsch heißt. Ihr habt ja diese Situationen alle nicht geübt. Das ist ja auch das, was wir immer wieder sagen, dass einfach durch diese Art, mit dem Pferd umzugehen, durch dieses Training, sich so viele Situationen auflösen, zum Guten wenden, ohne die selber geübt zu haben. Also ich gehe davon aus, dass jetzt nicht die Laura mit dem Blasrohr da stand und regelmäßig mal so vorsitiert hat, damit ihr dann irgendwas üben könnt, sondern ja, wollt ihr vielleicht einfach mal kurz erzählen, wie ihr es geschafft habt?
Also wir haben dann mit Coco angefangen. Das ist richtig, wir haben nichts mit ihr geübt. Also anfangs ist sie natürlich auf der Koppel weggerannt und wir waren sehr oft auch verzweifelt, ne, dass sie immer wieder wegrennt, immer wieder wegrennt. Und wir haben das ja nicht so gemacht, dass wir ihr da eine halbe Stunde hinterher rennen. Also wir haben gesehen, okay, sie möchte nicht, dann haben wir sie auch in Ruhe gelassen. Und auch da haben wir Timo gefragt, wie geht man denn am besten mit der Situation um? Und Timo hat dann ganz einfach gesagt, bleib doch einfach mal stehen auf der Koppel. Und genau das haben wir gemacht. Wir sind einfach mal stehen geblieben.
Mit ihr den Raum geben und die Zeit. Wir standen da teilweise eine halbe Stunde auf der Koppel. Wir wurden ausgelacht. Wir sind da stehen geblieben. Und irgendwann kam sie dann auch. Ne? Also, und man muss dazu sagen, sie kam dann am 16.03. das erste Mal alleine auf uns zu an ihrem Geburtstag. Und da habe ich auch gesagt, da hat sie uns ja jetzt im Grunde ein Geschenk gemacht, dass sie das erste Mal von sich aus auf uns zukam. Und einfach nur, weil wir ihr den Raum gegeben haben und ihr nicht hinterhergerannt sind. Ne?
Genau, wir haben das nicht geübt. Wir haben das Grundlagentraining gemacht von Timo mit einem Trainingsplan. Und dadurch hat sich ihr ganzes Verhalten verändert. Natürlich müssen wir hier und da immer mit Rückschlägen rechnen. Aber eine absolute Konstante bei ihr ist geblieben, dass sie auf der Koppel kommt. Sie sieht uns und sie kommt. Wir müssen sie nicht rufen. Es reicht, wenn sie uns sieht und sie kommt. Und das ist so ein Geschenk. Das ist so eine Wahnsinnsveränderung. Wir sind so dankbar dafür. Auch mit den anderen Sachen, mit dem Tierarzt zum Beispiel. Natürlich haben wir das nicht geübt. Wir haben nicht jeden zweiten Tag einen Tierarzt geholt und gesagt, trete mal an Coco heran und erzähle, dass du ein Tierarzt bist. Nein, wir haben unser Training gemacht. Wir haben unser Grundlagentraining gemacht. Und Stück für Stück, wirklich Stück für Stück, mit Ruhe, mit Geduld, ist das natürlich auch immer wieder Stück für Stück besser geworden. Mit der Koppel hatte man uns auch vorgeschlagen, dass wir mit der Gerte auf die Koppel gehen sollen, wenn sie nicht spurt.
Ja, man muss auch dazu sagen, es wurde uns alles immer nicht so direkt gesagt, sondern es wurden dann immer irgendwelche Leute geschickt, die uns das sagen sollten. Mhm. Also da war jetzt keiner mal so und ist auf uns zugekommen und hat mal gefragt, wie macht ihr das, dass sie auf der Koppel jetzt zu euch kommt? Oder als sie noch weggerannt ist, warum bleibt ihr auf der Koppel stehen? Warum geht ihr diesen Weg? Nein, da wurden Leute geschickt, die dann zu uns kamen und gesagt hat, hier, nimm mal die Gerte und jag die mal, bis die nicht mehr kann. Wir da standen, ich dachte, ich bin im falschen Film. Also ich fange jetzt hier nicht an, mein Pferd auf der Koppel zu jagen.
Ja, vor allem, also mal so grundsätzlich, egal ob jetzt wir nach Timo seiner Methode, aber generell möchte ja, also zumindest so die Außenwirkung oder was man immer so hört, jeder eine gute Beziehung zu seinem Pferd.
Ja.
Und dann gibt's ja grundsätzlich keinen Sinn, dass ich mir auf eine Weide stelle und das so lange jagt, bis nicht mehr kann und dann erwarte, das Pferd, also jetzt mal blöd gesagt, liebt mich und ist gerne bei mir und wir sind ein super Team beim Reiten oder bei was auch immer. Also ich glaube manchmal, und das ist schon wild, was man sich als Mensch ja, wie man in seinen Mustern steckt, weil das, also das sind ja erwachsene Menschen, die wo das ja dann sagen. Das hatten wir ja vorhin auch schon mit diesen, dass man das 10, 20, 30 Jahre halt seinen Stiefel so macht, seine Muster fährt. Ja. Das bestätigt ja auch wieder, dass es eben beim Pferd jetzt zum Beispiel mit so einer vorbelasteten Stute wie jetzt wieder Coco, dass das halt eben auch nicht von heute auf morgen zur Heilung kommen kann. Sag jetzt mal einfach, dass das ein anderes Pferd ist von jetzt auf gleich, sondern das sind ja Muster, festgefahrene Muster, diese Angstmuster, die wo man ja auch nur peu à peu wieder rausbringt aus dem Pferdegehirn. Weil ansonsten wäre es ja für uns auch ganz einfach, dass wir jetzt heute sagen, ich ändere jetzt mein komplettes Leben und mache alles anders. Bin jetzt super sportlich, isst gar kein Zucker mehr, hör's Rauchen auf, kommuniziere komplett toll mit meinem Ehemann oder was auch immer. Das ist ja auch nicht so. Und wie soll es bei einem schwer traumatisierten Pferd möglich sein?
Wir konnten auch öfter den Satz hören, da sag mal, reitet ihr die immer noch nicht? Also, wo wir auch gesagt haben, die hat jahrelang Trauma hinter sich. Ja, und wie sollen wir das jetzt innerhalb von einem Jahr, zwei Jahren alles, ich sage mal, gerade biegen? Ja, das ist gar nicht möglich. Es ist auch heute noch so, dass man fragt, na, wollte sie denn nochmal irgendwann reiten? Und ich sage halt immer, das entscheidet sie. Sie hat aller Zeit der Welt. Und wenn es irgendwann dazu kommt, dann ist es schön. Und wenn es nicht dazu kommt, dann ist es auch schön. Also sie entscheidet letztendlich, wo der Weg hingeht. Und wenn sie ein glückliches Pferd auf der Koppel sein möchte, dann ist sie auch ein glückliches Pferd auf der Koppel. Ja, sie hat einfach wirklich genug durch in ihrem Leben. Und wir wollen ihr jetzt einfach das alles so schön, sage ich mal, und angenehm wie möglich machen. Ja, das alles einfach, jetzt auch zum Beispiel muss sie leider ja eine Decke tragen. Es ist jetzt doof für sie. Sie muss sie leider tragen, ja, weil sie einfach wirklich stark abgebaut hat aufgrund des letzten Klinikaufenthalts. Und auch da versuchen wir das für sie so angenehm wie möglich zu machen, ja. Wir fangen dann da nicht an, jeden Tag die Decke rauf und runter und putzen und hier und da. Nein, wir ziehen dann mal kurz, dass die ein bisschen gerade ist und damit hat die Sache sich erledigt. So, wir fangen jetzt hier nicht an, sie auf Krawall nochmal so hinzubiegen, dass ich meinen Willen durchsetzen kann und sagen kann, so, ich will jetzt hier reiten und jetzt sieh mal zu und wir gehen jetzt hier einen ganz schnellen Weg, sondern sie hat wirklich die Macht. Sie darf entscheiden, ob es nochmal irgendwann dazu kommt oder nicht und dafür hat sie halt wirklich alle Zeit der Welt.
Trotzdem vielleicht, dass wir da nochmal drauf eingehen, weil das ist ja auch oft so, was jetzt ich auch schon ein paar Mal gehört habe, ja, bin jetzt so am Überlegen, ob wir das Training nochmal angehen oder ansonsten lasse ich das Pferd einfach glücklich sein und stelle es auf die Wiese. Also das ist ja ganz oft auch eine Ausrede, sage ich jetzt einmal so. Also ihr macht ja schon was auch dafür, dass ihr ein gutes Leben hat. Also egal, ob jetzt mitreiten oder ohne Reiten. Aber wenn ein Pferd jetzt dazu in diesen Angstmustern und in Trauma steckt, hat es de facto auch so nicht eine schöne Zeit, bloß weil ich es wegstelle. Also das hat ja trotzdem so innerliche Probleme und kann gar nicht einfach nur glücklich sein. Vielleicht könnt ihr ja da noch auch kurz was dazu sagen, wie ihr das seht.
Wir sehen das bei anderen Pferden auf der Koppel, dass da an dem Verhalten, was da für ein Stress dahinter steckt, wie sie untereinander agieren. Wenn die nur am, ich sag mal, an sich kabbeln da sind, ne, was für einen Stress die haben, also innerlich, selbst auf der Koppel. Das ist richtig. Ich sehe das auch so. Man kann nicht einfach ein Pferd, was stark traumatisiert ist, jetzt einfach auf die Wiese stellen und sagen, nun hab mal ein glückliches Leben. Das funktioniert so nicht. Ja. Wir müssen schon weiterhin, sie wird weiterhin trainiert.
Ja, genau. Das wollte ich jetzt nur klarstellen für die Zuhörer, weil ich glaube, wenn man das sagt man immer so leicht und es hört sich immer so romantisch an oder auch bei älteren Pferden, da sagt man ja, die kann jetzt nochmal reiten, die stelle ich jetzt weg, dann sind die glücklich. Und das ist ja genau das, was mir, glaube ich, alle vereint die Meinung vertreten, dass das ja nicht so ist, sondern dass man den, dass er eigentlich auch so nur seine Verantwortung abschiebt irgendwie, gell? So, sondern man muss schon was tun dafür, wenn man den Pferden auch helfen möchte.
Absolut, ja, absolut.
Ich würde gerne nochmal den Bogen zurück zu dem Schulbetrieb schlagen, aber auch zu eurem Namen. Also ihr seid ja unter Bindungswechsel zu finden und Bindung ist ja so der große Schlüssel, der ja auch eure Coco jetzt mit euch ohne Strick von der Koppel kommen lässt zum Beispiel. In dem Schulbetrieb ist ja Bindung dafür total schwierig. Natürlich vom Mensch zum Pferd ist es einfach. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch ganz genau an meine Pferdchen, die ich damals, wie ich reiten gelernt habe, was meine Lieblinge waren. Also ich hatte immer eine super Bindung zu diesen Pferden. Aber das Schwierige ist ja die Bindung vom Pferd zu uns. Wie seht denn ihr das in Schulbetrieben?
Ja, natürlich ist es schwierig, dass es dort so zu schaffen, dass ein Pferd immer zu einem bestimmten Reitschüler eine Bindung aufbaut. Ich denke, dass es schwierig ist. Aber man kann doch so mit den Pferden umgehen, respektvoll umgehen, dass zumindest der Mensch nicht negativ behaftet ist. Also eine starke Bindung wird, wie gesagt, sicherlich schwierig sein. Aber das Pferd sollte keine Angst mehr vor Menschen haben. Weder vor den Reitschülern, noch vor den Reitlehrern, noch vor irgendjemandem, noch vor dem Hufschmied. Das, denke ich, wäre dann so eher der Augenmerk darauf, dass der Mensch nicht so negativ behaftet ist in einem Schulbetrieb. Und ich finde, wir waren ja auf 3, 4 verschiedenen Reiterhöfen, dass das immer wieder zu sehen ist, dass die Pferde Angst vor Menschen haben. Also da muss der Mensch gar nicht mit dem Sattel ankommen. Es reicht schon alleine, wenn der Mensch kommt, dass das Pferd Abwehrmuster zeigt. Und das muss doch nicht sein. Ich denke, da kann man schon alleine, wenn man da ansetzt und schon da Veränderungen schaffen kann, ist das ein großer Schritt. Es ist ein sicherlich auch ein weiter Weg, ein holpriger Weg, aber es wäre wirklich ein großer Schritt, dass die Pferde nicht mehr Angst vor Menschen haben und dass die Menschen mehr Respekt vor dem Pferd haben, mehr Achtung vor dem Pferd haben. Ja.
Ich denke, da darf man auch nochmal, dass das jetzt nicht nur Pferdemenschen oder auch Pferdekinder, wie nennt man das denn? Halt die kleinen, die gerade mit dem Reiten.
Stöpsel,
genau, die Stöpsel, die Pferdestöpsel. Anspricht, sondern auch Eltern, die jetzt vielleicht nichts mit Pferden zu tun haben, die aber ihre Kinder regelmäßig zum Reitunterricht fahren und da ja vielleicht zuschauen. Ich weiß, eine Arbeitskollegin von mir bringt ihre Tochter regelmäßig zum Reiten. Und die hat neulich mal zu mir in der Arbeit gesagt, hey Kathi, ich weiß nicht, also ich habe nicht das Gefühl, dass die Pferde da Spaß haben. Was ich da so sehe und was ich da so wahrnehme, das kann irgendwie nicht richtig sein. Und da finde ich, auch die Eltern dürfen da genauer hinschauen. Oder man darf da sensibilisieren dafür, dass die mal wirklich nicht nur den Fokus auf ihr Kind und wie schön es da reitet, sondern mal den Blick zu öffnen und das Pferd mal anzuschauen, weil das sind ja einfach Marker, die jeder sehen kann. Und ich glaube, gerade wenn man nichts mit Pferden eigentlich zu tun hat, fällt es so viel leichter, da ungefiltert einen Blick drauf zu haben und dadurch vielleicht auch mal Sachen zu hinterfragen.
Das stimmt. Da hatten wir gestern eine Situation. Wir hatten uns mit einer Frau unterhalten, die nichts mit dem Pferd zu tun hat. Und wir standen aber direkt an der Koppel und sie wusste, dass wir zwei Pferde auf der Koppel haben. Und sie sagte dann zu uns, guck mal, mit dem Pferd, da stimmt doch irgendwas nicht. Das steht schon die ganze Zeit so komisch da, da stimmt doch irgendwas nicht. Und das stimmt auch, sie hatte recht gehabt. Also das Pferd hatte sagenhafte Schmerzen, war dort aber schon bekannt. Aber ich fand das so, so beeindruckend, dass sie, obwohl sie gar nichts mit Pferden zu tun hat, dass sie das trotzdem gesehen hat, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das war ja das, was uns damals so sehr beschäftigt hat. Wir haben auch immer gesagt, da stimmt doch irgendwas nicht. Warum beißt die denn jetzt plötzlich in die Luft? Oder was ist denn jetzt? Oder warum läuft sie? Warum will das Pferd jetzt nicht laufen? Irgendwas stimmt doch da nicht, ne? Und dass man uns da aber nie wahrgenommen hat, nie für voll genommen hat. Ja. Und ist richtig, ja, die Eltern könnten dort oder es wäre auch schön, wenn man die Eltern da so mit mehr ins Boot holen könnte, ne, bei den Reitschülern, mehr den Blick auf die Pferde zu haben. Ja, und dass es nicht nur alleine ums Reiten geht, sondern auch um den Umgang mit den Pferden.
Also bei mir war das ja damals auch so, also ich habe natürlich Reiten aber mehr oder weniger dann richtig in der Reitschule gelernt und für mich war das als Kind damals schon komisch. Also die Reitschule, wo ich war, die sind am Nachmittag, glaube ich, 2 Stunden gegangen. Und je nachdem, halt der erste hat halt das Pferd hergerichtet und der, wo halt dann in der 2. Stunde kam, da war das Pferd ja schon gesattelt. Und für mich war das als Kind schon immer so komisch und ich habe das überhaupt nicht mögen, wenn ich in der 2. Stunde war, dass das Pferd schon gesattelt war. Also mir war das als Kind immer total wichtig und keine Ahnung, ich liebe das bis jetzt, das ist irgendwie vielleicht so ein Schlag, wo ich habe, ein Pferd allein zum Führen und das dann alles zu machen, das ist irgendwie, das kehrt für mich eigentlich immer schon zusammen und das merke ich jetzt zurückwirkend, warum das vielleicht so komisch für mich war damals schon. Also das, wie ihr das sagt, das gehört ja alles dazu, das Pferd dann zum Putzen und da baut man ja auch eine Bindung auf oder das ist halt einfach wichtig, das gehört alles zusammen und nicht nur zack, Pferd gesattelt, draufhocken, ab geht's.
Genau.
Und ich glaube, da könnte man mit Kleinigkeiten schon ganz viel auch für die Pferde und für die Kinder und für das Ganze an sich schon optimieren. Und du hattest das am Anfang gesagt, Manu, dass dann halt auch ein Pferd nicht nach 3 Jahren oder nach 6 Jahren durch ist und kaputt ist und ersetzt werden muss. Das heißt, wenn man am Anfang mehr auf diese Basisarbeit und auf die psychische Stabilität und auf den körperlichen Aufbau legt, dann hat man ja viel länger ein wundervolles Lehrpferd ja eigentlich, was es ja natürlich dann auch geben muss für die Kinder, weil die Kinder oder auch Erwachsene müssen ja irgendwo reiten lernen. Da braucht man ja diese Verlasspferde, wenn man es jetzt einmal so nennen möchte. Mhm. Und ich glaube, wenn man die da ganz anders unterstützt am Anfang und aufbaut, dann hat man ja auch viel länger was davon. Das heißt, es ist auch wieder wirtschaftlicher unterm Strich, wenn man so sagen möchte, oder?
Ja, absolut. Ja, natürlich. Und die Pferde sind ja sie müssen ja belastbar sein. Jedes Mal ein anderer Mensch drauf, jedes Mal eine andere Haltung von dem Menschen, jedes Mal müssen sie sich anders ausbalancieren. Na, dann Springen, Dressur, die Pferde sind ja kaum belastbar. Das merkt man ja daran, dass dann schnell Verletzungen kommen, dass sie schneller krank werden. Ne, und dass sie dann ausfallen. Wie viele Pferde fallen aus dem Schulbetrieb, weil sie verletzt sind? Und dem könnte man auch vorbeugen.
Es war doch jetzt schon ein ganz wunderbarer Abschluss von einer schönen Folge. Wir haben immer am Ende nochmal eine Frage an unsere Gäste. Und die Frage an euch lautet, was haben euch eure Pferde über euch beigebracht, was kein Mensch bisher geschafft hat?
Also sehr viel. Es ist immer nur so schwer, das in Worte zu fassen. Also Coco hat mir beigebracht, mehr an mich zu glauben, mehr ich selbst zu sein. So unter dem Motto, ich laufe auf sie zu, sie dreht den Kopf weg und dann so dieses, sei erstmal du selbst und dann kannst du gerne wiederkommen. Und es ist egal, ob man dann zum Beispiel Angst hat, weil man weiß, okay, das Pferd könnte beißen, oder ob man wirklich ob man ganz mutig ist. Wichtig ist, dass es authentisch ist. Coco hat mir gelehrt, authentisch zu sein. Sie hat mir viel Angst genommen. Was hatte ich für Angst gehabt? Was habe ich meine Tochter vorgeschickt? Kannst du bitte Coco holen? Ich hatte immer irgendwelche Ausreden. Habe ich nicht mehr. Na, wie auch, sie kommt ja auch alleine. Aber vorher war das so gewesen. Sie hat mir wirklich die Angst genommen. Sie hat uns viel Geduld beigebracht. Und meine Liebe zu den Pferden ist einfach ins Unermessliche gewachsen. Und auch das Verständnis ihnen gegenüber, warum sie so sind, wie sie sind. Und ich habe mehr Achtung vor Pferde. Weitaus mehr Achtung. Genau. Und dieses, dass man sich selbst treu bleibt. Ja, das hat sie mir beigebracht.
Was mir halt sofort in den Kopf gesprungen ist, sage ich mal, was sie mir beigebracht hat, ist Selbstbewusstsein. Also ich war nie ein Mensch, der Selbstbewusstsein hatte und habe das immer im Außen gesucht, wo ich mir dann irgendwann auch bewusst wurde, es bringt ja nichts viel. Aber sie letztendlich hat mir durch ihre Stärke gezeigt, wie stark man sein kann, wie mutig man sein kann. Und dadurch habe ich mein Selbstbewusstsein wiedergefunden. Also dank ihr, ja.
Ja, und nie aufgeben. Das hat sie uns auch gezeigt. Niemals aufgeben, immer weitermachen.
Und das, was sie einem gibt oder das, was sie uns gibt, kann uns kein Mensch geben.
Wow, das waren jetzt wirklich ganz, ganz starke letzte Worte von euch beiden. Vielen lieben herzlichen Dank. Und was jetzt mir so in den Kopf noch geschossen ist, vielleicht noch so als Reminder auch an die Zuhörer da draußen. Also alles das, was jetzt ihr gesagt habt, was ihr von einem Pferd gelernt habt, so unterschiedliche tolle Sachen, es sollte eigentlich viel mehr wert sein, wie ich reite mein Pferd jeden Tag. Also das heißt, der Benefit aus eurem Zusammensein ist ja viel, viel, viel höher. Also nochmal vielen lieben herzlichen Dank im Namen von der Kathi und von mir für eure Offenheit, für eure ehrlichen Worte, dass ihr uns auch so tief mitgenommen habt in euer Leben. Und genau, also für die Zuhörer da draußen, wir haben alle Kontaktdaten zu Manu und auch zu Laura und weitere Infos zu ihrer Arbeit einfach. Die verlinkt man alles unten in den Shownotes. Und schaut gern vor allem auch auf mein Instagram bei euch vorbei. Da gibt's ganz, ganz viele tolle Videos auch von eurer Arbeit, von eurer Entwicklung und von euren Pferdchen natürlich. Und genau, also bei Fragen könnt ihr auch gerne an uns stellen, dann können wir das weiterleiten oder die beiden einfach anschreiben. Wie wir jetzt alle gehört haben, sie sind sehr, sehr herzlich und offene, tolle Menschen. Und genau, also vielen lieben Dank für dieses großartige Gespräch, ihr beiden.
Ja, ganz lieben Dank, dass wir dabei sein konnten. Vielen lieben Dank und für die lieben Worte, ganz lieben Dank.
Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn's jetzt im Kopf rattert, willkommen in der Reflexionsphase. Jetzt erstmal Pause machen, Gedanken sortieren und die Mähne schütteln. Gebt uns gern Bescheid, was hängen bleibt oder Fragen aufwirft. Folgt dem Podcast, leitet ihn weiter. Wir freuen uns über jeden Hörer und jedes Feedback. Bis dahin,
wir sind raus.